Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbo Podcasts. Heute mit kleinen Impulsen, die ich dir einfach nur mitgeben möchte, um mal zu verifizieren, ob du in deinem Leben Potenzial verschenkst, weiterempfohlen zu werden, vielleicht gute Partnerschaften aufzubauen, strategische Verbindungen herzustellen und überhaupt auch einfach mit coolen Leuten in Kontakt bleiben zu können, weil der ein oder andere weiß häufig gar nicht, woran es scheitert. Es ist aus meiner Sicht nicht Herkunft, es ist nicht unbedingt Expertise, es ist nicht unbedingt Geld, es ist in vielen Fällen einfach nur Reputation und Verlässlichkeit. Es ist ja so, dass wir heute in einer Welt leben, wo die Leute immer unverbindlicher werden. Kaum einer will sich noch festlegen, du machst Leuten ein Angebot, du stellst ihnen eine Frage, du willst dich mit ihnen irgendwo treffen. Anstatt einem Ja und einem Nein und einem vielleicht festen Termin bekommst du sowas wie: Ja, müssen wir schauen, ich melde mich nochmal, da schaue ich mir nochmal an, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen und am Ende wird einfach nur rumgeeiert und kaum Ergebnisse erzielt. Und von daher ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass du dich hier von allen anderen unterscheidest, wenn du als Profi wahrgenommen werden möchtest. Und es ist gleichzeitig auch extrem einfach, weil die meisten da draußen einfach nur Eierköpfe sind. Am Ende ist es halt einfach so, du musst dir halt immer wieder in Erinnerung rufen, dass letztlich der Wettbewerb im Leben ja immer davon abhängt, mit wem man in Competition steht. Das heißt also, am Ende ist es so, du buhlst manchmal um den gleichen Kontakt, du willst die gleichen Ergebnisse für jemanden verkaufen, du willst mit irgendjemandem zusammenarbeiten, du willst irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen, du möchtest an irgendeiner Veranstaltung teilnehmen und Menschen, die mit dir interagieren, haben immer auch Alternativen. Und letztlich ist es so, die werden ja irgendeine Präferenz haben und irgendwo eine Entscheidung treffen müssen. Und ich glaube einfach, du positionierst dich grundsätzlich immer am besten, wenn man sich einfach auf dich verlassen kann. Ich war vor vielen Jahren mal in einem, wie hieß das Ding da nochmal hier, von Forrest Gump, dieses Ding, Bubba Gump Restaurant, da esse ich meistens diese Coconut Shrimps und da gab es an der Wand so eine Holztafel und da stand drauf, I'm a man of my word. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich so wirklich meine Lebensphilosophie. Also wenn ich dir sage, wir machen das so, dann ist das im Endeffekt so, dann kannst du das als erledigt betrachten. Dann wird es genauso stattfinden und wie ungewöhnlich das ist, merke ich zum Beispiel immer wieder dann, wenn ich mit neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen spreche. Ich habe beispielsweise letztes Jahr eine Person eingestellt, die hatte ich irgendwo kennengelernt, die hat mich in irgendeiner Form begeistert, ich fand die spannend, die hat damals noch für einen Geschäftspartner von mir gearbeitet, irgendwann hat der mir die Info gegeben, dass man sich voneinander getrennt hat. Ich habe den direkt kontaktiert, habe gesagt, hör zu, kann ich die anrufen, ich möchte dir ein Angebot machen. Also ich sage, klar, kannst du machen. Die Person angerufen, habe das kurz mit dieser Person besprochen, habe gesagt, hey, pass auf, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, das und das wären so meine Ideen, was müsste ich dafür tun? Die Person hatte sich im Prinzip ja auch schon Gedanken gemacht, wie so ein neuer Job aussehen sollte, wie er vergütet werden sollte, welche Arbeitsmodalitäten wie Homeoffice-Anteile und Bürozeiten und so weiter zu berücksichtigen sind, deshalb war die also schon mental vorbereitet, nur halt völlig überrascht, dass ich da angerufen habe. Dann haben wir irgendwie gesprochen, ich habe mir das alles angehört, habe gesagt, gut, lass mir da mal kurz Zeit, das einmal nachzukalkulieren, weil es war ein komplett neues Arbeitsmodell mit ein bisschen anderen Stundenkontext, ein bisschen anderer Vergütung, ein bisschen anderen organisatorischen Dingen, sodass ich dachte, ja, das muss ich erst nochmal prüfen, ob das auch mit meinen anderen Kollegen kombinierbar ist. Dann habe ich mich kurz mit meinen Prokuristen abgestimmt, weil mir wichtig ist, dass wir da immer eine Sprache sprechen und ich nicht einfach Leute einstelle, die dann beispielsweise von meinen Führungskräften auch nicht mitgetragen werden. Und nachdem ich von denen das Go hatte, habe ich da nochmal kurz angerufen, habe gesagt, pass auf, wir machen das so und aus meiner Sicht können wir dann in 2 Monaten anfangen. Ja, und da war die Sache für mich eigentlich erledigt, weil aus meiner Sicht ist der Job dann, ich gebe dann intern einfach nur eine Sprachnachricht an meinen Rechtsanwalt weiter, sage, hey, pass auf, arbeite mal schnell einen Vertrag aus, schick den da mal entsprechend rüber und guck, dass wir das dann alles unter Dach und Fach kriegen, dann ist die Sache erledigt. Aber der Rechtsanwalt war im Urlaub und alles hat ein bisschen gedauert und dann kamen irgendwelche Rückfragen, hey, wann kann ich mit den Unterlagen rechnen? Und ich sage, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der gerade dran ist, aber ich arbeite mit dem schon seit gefühlt 20 Jahren zusammen, der ist einfach auf Zack, der hat jetzt vielleicht gerade was anderes zu tun, der hat vielleicht gerade auch irgendwelche Dinge mit größerer Tragweite, von daher warte da nochmal einen Augenblick. Und am Ende habe ich einfach wieder gemerkt, dass die Person so extrem verunsichert war, weil erst als ihr das schriftliche Dokument vorlag, wo 100% drin stand, was wir bereits vorher mündlich besprochen hatten, hat sie erkannt, krass, der hat wirklich keine Spielchen gespielt. Auch der Mitarbeiter, den ich davor eingestellt hatte, der war auch mit diesem Arbeitsvertragsprozess dermaßen anstrengend, dass ich irgendwann gesagt habe, so pass mal auf, also wenn ich jetzt alles hier schriftlich kommentieren muss, dann lassen wir es einfach, weil ich bin viel zu pragmatisch, als dass ich da wirklich Zeit drauf investieren möchte. Wenn ich dir sage, wir machen das so, dann gilt das. Dann bin ich auch nicht morgen von was anderem überzeugt oder mache plötzlich einen Rückzieher oder sonst was. Aber diese Person wirkte irgendwie in sich total verunsichert und stellte immer wieder neue Wünsche in den Raum. Und dann sollte ich das noch in den Vertrag mit aufnehmen und das. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, also ich kann hier kein Personal einstellen, um so einen scheiß Arbeitsvertrag an den Start zu bringen. Also das funktioniert so einfach nicht. Vor allen Dingen habe ich mir gedacht, wenn ich dann in Zukunft mit dieser Person zusammenarbeite und jedes Mal, wenn ich der irgendwie einen Auftrag gebe oder irgendeine Zusicherung mache oder irgendwas anderes abstimmen will, dann muss ich ja immer erst so einen aufwendigen, formalen Prozess anstoßen. Also so funktioniert es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, hör zu, ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen das einfach. Ich glaube, das passt zwar mit uns beiden, aber die Art, wie wir denken und wie wir das umgesetzt haben wollen, unterscheidet sich so erheblich voneinander. Das wird immer wieder auf Probleme stoßen. Und deshalb lass das einfach lassen. Und dann hat die Person eingelenkt, hat gesagt, nee, komm, dann machen wir das trotzdem. Und dann hat sie mir auch irgendwann immer wieder versichert, zu verschiedenen Zeiten im Zuge der Zusammenarbeit, dass sie also überrascht ist, dass das alles so eingetreten ist. Und das macht mich immer wieder hellhörig, weil ich mir immer denke, ja, was sind denn das alles für Leute da draußen? Ich meine, du kannst doch nicht irgendwie jemandem sagen, ich mache A und dann machst du B. Das überleg dir doch bitte vorher. Du kannst ja auch deinen Kurs wechseln, gerade auch wenn du zum Beispiel in der Rolle als Chef oder Chefin unterwegs bist. Und dann kannst du aber doch nicht einfach den Kurs wechseln. Dann musst du doch mal einmal deine Leute zusammentrommeln und sagen, hört mal zu, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich möchte euch kurz auf den aktuellen Stand bringen. Ausgehend von folgenden Rahmenbedingungen habe ich zum Zeitpunkt X die und die Entscheidung getroffen, davon ausgehend, dass das und das dann zu erwarten sein würde. Jetzt, 2, 3, 4, 5, was auch immer, Monate später, habe ich neue Informationen und auch erste Ergebnisse und stelle fest, dass ich mich damals geirrt habe. Aus diesem Grund korrigiere ich jetzt die Vorgehensweise. Ich werfe also nicht einfach nur alles planlos über den Haufen, sondern ich mache eine strategische Anpassung basierend auf neuen Erkenntnissen und einfach einem anderen Ausgangsszenario. Und wenn du das immer wieder sauber transportierst, dann werden die Leute auch merken, du bist nicht einfach heute so und morgen so, sondern da ist schon eine zusammenhängende Strategie hinter. Du holst die Leute aber besser ab und bist nicht im Prinzip einfach so, wie wenn du jetzt so ein Schiff fährst, wo du ja im Endeffekt Vollgas voraus oder volle Kraft zurück einfach so einen Hebel umlegen kannst und die Leute wundern sich immer, was jetzt wieder passiert. Es ruckelt kurz und plötzlich fährt man in eine komplett andere Richtung, sondern es ist halt einfach so, dass die Leute wirklich auch abgeholt werden und dann den neuen Kurs oder den veränderten Kurs auch gerne mit dir tragen und auch in diesem Bereich wieder versuchen, die möglichen Ergebnisse zu erzielen. Aber ich erlebe das so oft und leider nehme ich da auch wahr, dass das vielleicht auch eine Sache ist, die von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängt. Und deshalb möchte ich dir hier noch ein paar Insights einfach mitgeben. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit ja kein eigenes Personal gehabt. Ich habe ja mit 18 da gestartet, 19, 20, 21, da brauchte ich ja Personal. Ich hatte ja im Endeffekt auch durch meine Bundeswehr, durch mein Studium und durch meine Praktika und all die anderen Sachen, die ich so gemacht habe, nicht die Zeit, vollständig in meinem Unternehmen zu arbeiten und brauchte ja trotzdem irgendjemanden, der Material vorbereitet, der bestimmte Ware einkauft, der bestimmte Prozesse im Hintergrund anstößt. Und ich hatte jetzt auch kein Büro. Ich habe das Ganze ja aus meinem Kinderzimmer da gestartet und habe dann ja einfach, wenn ich mit den Schularbeiten fertig war, meine Sachen zur Seite geschoben und dann richtige Arbeit gemacht. Unter uns gesprochen, natürlich manchmal habe ich auch gar nicht erst die Hausaufgaben gemacht, habe gleich einfach die richtige Arbeit gemacht, weil ich da in vielen Sachen, die ich da in der Schule gelernt habe, ohnehin keinen Sinn sah. Und die Tatsache, dass ich heute mehr als alle meine Lehrer verdiene, zeigt ja auch, dass das durchaus richtig war, die Annahme. Auch wenn ich das noch zurückhalten muss, weil mein Sohn darf das noch nicht herausfinden. Er muss ja erst noch ein paar Jahre mit diesem Schulsystem sich arrangieren. Meine Frau erinnert mich immer wieder daran, dass ich zu früh diese Sachen nicht teilen darf, damit er da im Prinzip wenigstens mal so ein paar Abschlüsse mitbringt, weil man ja sonst doch gesellschaftlich ein paar Schwierigkeiten hat. Aber Tatsache ist ja, ich habe ja irgendwie immer wieder überlegt, ich brauche Leute und dann habe ich diese Leute da ja auch eingestellt und habe die dann da irgendwie arbeiten lassen und die Sache ist einfach, du musst gucken, dass du dir was aufbaust, wo man sich auf deinen Namen verlassen kann. Und hier war es so, ich habe mir dann ja von diesen Selbstständigen, die teilweise auch Freelancer waren, dann ja häufig auch einfach ihr Wort geben lassen, sie würden bestimmte Dinge tun. Und dann hatte ich einen Onkel, der war in der Industrie, der war da irgendwie Deutschland-Einkäufer für DuPont, einem amerikanischen Unternehmen. Und der hat mir erzählt, Philipp, du musst mit Lieferanten immer Verträge machen, mit Vertragsstrafen, du musst dich gegen alles absichern, du musst immer gucken, dass dir nichts passieren kann. Also habe ich dann auch angefangen, über Rechtsanwälte erste Kooperationsverträge entwickeln zu lassen. Und habe ich diese Kooperationsverträge dann auch den einen oder anderen vorgelegt, habe gesagt, hier musst du mal einmal unterschreiben. Und dann war es eben so, dass meine Rückschau und meine Erkenntnis, die ich über all die Jahre gesammelt habe, eigentlich folgende ist. In dem Moment, wo du denkst, ich brauche für die Zusammenarbeit mit dieser speziellen Person, diesem speziellen Unternehmen, diesem speziellen Dienstleister, diesem speziellen Partner einen richtigen Vertrag, lass es einfach sein. Weil wenn der initiale Wunsch schon ist, sich vertraglich abzusichern, dann ist häufig auch einfach ein irgendwas, was du spürst, vor dem du dich schützen möchtest, und dann würde ich dir einfach heute den Tipp geben, fang gar nicht erst an, weil das wird früher oder später eintreten. Du hast da initial meistens gar nicht so falsch gelegen und diesen Ärger kannst du dir einfach ersparen. Manchmal ist es einfach so, dass du denkst, hier fühle ich mich sicher, da fängst du einfach mal an. Und meine beste Kooperationspartnerin, mit der ich über 20 Jahre zusammengearbeitet habe, wo die Zusammenarbeit letztlich nur zu Ende gegangen ist, weil ich mein Unternehmen verkauft habe und die dann einfach nicht mehr brauchte, mit der habe ich nie einen Vertrag gemacht. Wir haben uns einfach abgestimmt und wir haben über all die Jahre keine Probleme gekriegt. Ich habe aber im Laufe meines Lebens auch viele Leute auf so Networking-Events und so weiter kennengelernt und dann auch mit denen einzelne Projekte gemacht, einzelne Dinge in der Zusammenarbeit angestoßen und tatsächlich dabei auch eine Sache gelernt, die möchte ich an dieser Stelle mit dir teilen. Loyalität muss man sich auch leisten können. Es ist so, auf der einen Seite wollen alle loyal sein, alle wollen irgendwie, weiß ich nicht, gute Kaufleute, gute Geschäftsleute sein, aber wenn die Kohle fehlt und man steht mit dem Rücken an der Wand, dann wird der ein oder andere doch sehr, sehr, ja, wie nennt man das? Ich sag mal, einseitig fokussiert und sehr ich-bezogen. Das heißt, plötzlich gelten alle diese Vereinbarungen nicht mehr, plötzlich ist einem alles andere egal und plötzlich zieht man sich nur noch auf seinen Schutzmechanismus zurück und guckt einfach, wie man noch größeren Schaden von sich und seiner Person abwenden kann. Und dann erinnert man sich plötzlich nicht mehr an Zusagen, die man gemacht hat. Dann zahlt man plötzlich nicht mehr die Verbindlichkeiten, die man eingegangen ist. Dann steht man nicht mehr zu den mündlich oder schriftlich geschlossenen Verträgen, die man irgendwann mal akzeptiert hat. Und dann wird häufig einfach nur noch gemessen an vielleicht Tragweite der jeweiligen Verpflichtungen gehandelt. Also beispielsweise stelle ich immer wieder fest, dass wenn Kunden deine Rechnungen nicht bezahlen, weil es ihnen gerade finanziell nicht so gut geht, dann haben die keine Schwierigkeiten, die Zahlungen an dich zurückzuhalten. Aber die würden nie wagen, das Finanzamt hinzuhalten, weil sie davor einfach Angst haben, weil sie denken, das kann ich auf keinen Fall riskieren, das wird auf jeden Fall der Super-GAU werden. Ich kenne sogar Kunden, die würden beispielsweise dich nicht bezahlen, gleichzeitig aber andere Dienstleister noch schnell beauftragen, weil die denken, die helfen mir gerade aus meiner Misere raus. Und das ist das, was ich einfach absolut ablehne. Also wenn du mit Leuten zu tun hast, auf deren Wort du dich nicht verlassen kannst, lauf. Guck, dass du die Zusammenarbeit mit denen beendest. Das ist ja das Schlimmste, was ich im Prinzip einfach mir vorstellen kann, dass du von Leuten Zusagen bekommst, auf die du dich nicht verlassen kannst. Weil am Ende ist das ja die Grundlage von allem, dass man sich wechselseitig aufeinander verlassen kann, dass man sich vertraut. Und in dem Zusammenhang, wie ich eben gesagt habe, Loyalität muss man sich auch leisten können, möchte ich dir das einfach an dem Beispiel nochmal aufschlüsseln. Ich hatte zum Beispiel eine Agentur damals, die ich häufig ins Spiel gebracht habe, wenn Kunden von mir irgendwelche Webprojekte realisieren wollten. Die hatten eine eigene Entwicklerabteilung, die konnten individuelle Lösungen programmieren. Die habe ich immer mal wieder ins Spiel gebracht. Und tatsächlich war es dann so, ich habe einfach eine Vermittlungsprovision bekommen, wenn der Auftrag zustande gekommen ist. Die haben sich mit dem Kunden direkt abgestimmt und das hat alles wunderbar funktioniert. Irgendwann war diese spezielle Agentur, mit der ich tatsächlich auch keinen schriftlichen Vertrag hatte, weil wir uns auch menschlich gut verstanden hatten, wir waren sogar mal zusammen im Urlaub und so weiter, finanziell in so eine Schieflage geraten, dass ich dann einfach irgendwann diese Provisionen nicht mehr bekam. Und als ich dann mal nachgefragt habe, weil ich ja wusste, weil ich mit dem Kunden auch in anderen Bereichen zusammengearbeitet habe, dass da der Auftrag abgeschlossen und auch bezahlt worden war, dann kriegte ich nur die Rückmeldung, ja, wir können uns das aktuell nicht leisten und überhaupt, das war jetzt in dem Fall auch ganz anders vereinbart. Und dann kam irgend so eine Räuberpistole, wo du dann irgendwann auch einfach sagen musst, okay, gut, ich kann das ja jetzt auch nicht mehr ändern. Du kannst einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Du musst halt einfach sagen, wenn der keine Kohle hat, wird er dir jetzt irgendwelche Geschichten erzählen und du musst dann einfach die Konsequenzen ziehen und dann sagen, okay, alles klar, dann ist unser Kontakt jetzt auf ewig beendet und dann möchte ich mich mit dir auch nie wieder sozusagen arrangieren, möchte weder persönlich mit dir Kontakt halten, noch mal in der Außenwelt mit dir gesehen werden, weil diese Person wird auch anderen gegenüber so unprofessionell auftreten und das färbt dann auch immer wieder auf dich ab. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, das war auch jemand, mit dem ich ohne Vertrag zusammengearbeitet hatte. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten gehabt. Wir waren also auch schon öfter privat zusammen gewesen. Wir hatten uns irgendwo auch ja, gut kennengelernt und ich hatte einen Kunden und dieser Kunde wollte eine Software-Individualentwicklung haben, der war auch Programmierer. Und dann habe ich gesagt, hör zu, kannst du das für mich entwickeln? Ich besorge dir den ganzen Auftrag, ich kläre alles mit dem Kunden ab. Ich sorge dafür, dass du keine anstrengenden Verhandlungen hast. Du kriegst nachher im Prinzip einen fertig vorformulierten Auftrag. Den kannst du einfach annehmen und dann hast du in dem Sinne gar kein Risiko. Die Provision für die Vermittlung zahlst du auch erst, wenn das Geld vom Kunden eingegangen ist. Und unser Verrechnungssatz sieht dann wie folgt aus. Und dann haben wir da eine vernünftige Vereinbarung getroffen. Das passte dann auch für beide Seiten. Und dann kam das auch genau, wie ich es versprochen hatte. Ich hatte den Auftrag akquiriert, alles war passiert. Und dann war die Situation die, dass der Auftrag angefangen hat und anstatt den avisierten 10.000 Euro kam nach hinten raus dann irgendwann ein Volumen von 32.000 Euro zustande. Ich glaube, dass es nach hinten raus noch viel, viel größer geworden ist. Aber bei 32.000 war dann der Punkt gekommen, wo ich mich dann mal gemeldet habe und habe gesagt, hör mal Kollege, ich würde da jetzt gerne mal so eine Provisionsrechnung stellen, einfach weil da jetzt schon eine ganze Menge Geld geflossen ist. Du hast dich bisher irgendwie nicht so bei mir gemeldet. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist zwar ungewöhnlich, dass ich jetzt meinem Geld hinterherlaufen muss, weil ich da ein anderes Verständnis von sowas habe. Aber da du dich nicht gemeldet hast, wollte ich das jetzt Ganze nochmal eben auf den Tisch bringen und dann auch mal eben abrechnen, sodass ich dich bitten würde, mir eben hier die prozentualen Provisionen zu überweisen. Und dann ging diese Person hin und sagte, sie hätte sich das nochmal überlegt, da der Auftrag jetzt so extrem groß geworden wäre, wäre ja auch die Provision deutlich höher geworden als ursprünglich avisiert. Prozentual betrachtet war die genauso hoch. Es war jetzt einfach nur in Geld ausgedrückt mehr. Und da hat sie gesagt, diese Provision wäre der Person einfach viel zu hoch. Und deshalb wird sie jetzt das auch nicht mehr bezahlen wollen. Und dann ist die ganze Sache vor Gericht gegangen. Naja, am Ende habe ich halt einfach verloren, weil ich das nicht nachweisen konnte, dass wir diese Vereinbarung getroffen haben. Ich habe mir dann einfach, weil ich wissen wollte, wie es tatsächlich zu regeln wäre, die Zeit genommen, gewartet, bis der ganze Gerichtssaal leer war. Dann waren nur noch der Vorsitzende, also der Richter und ich da drin. Da bin ich zu dem nach vorne gegangen. Ich sage so, jetzt sind wir ja unter uns. Das heißt, Missachtung des Gerichts ist ja ausgeschlossen. Ich frage jetzt mal einfach ganz laienhaft. Glauben Sie wirklich, dass ich Sie verarscht habe? Glauben Sie wirklich, dass die Geschichte, die ich hier vorgetragen habe, irgendwie erdacht ist? Glauben Sie, dass das alles an den Haaren herbeigezogen ist? Oder klingt das nicht doch sehr plausibel, wie ich das geschildert habe? Da guckt er mich an, sagt Herr Simmeroth, das klingt 100% plausibel. Es ist nur so, sie können es rechtlich leider nicht beweisen und die Gegenseite bestreitet, dass es jemals so eine Vereinbarung gegeben hat. Der Schriftverkehr, den sie dazu hatten, ich könnte da jetzt tiefer drauf einsteigen, aber dann wird diese Folge hier ewig lang, deshalb lasse ich das weg, belegt zwar, dass es da irgendwie im Hintergrund was gegeben haben muss, aber es ist zu vage formuliert und darauf kann ich kein Urteil stützen. Und von daher würde ich Ihnen einfach einen Tipp geben, lassen Sie sich das in Zukunft immer wieder schriftlich geben, wenn da irgendwelche Zahlungen vereinbart werden. Was mich wieder aber da zurückbringt zu dem Thema Vertrag oder Nicht-Vertrag. Wenn du einen Vertrag hast, kannst du dich mit den Leuten ärgern, dann kannst du vor Gericht gehen, dann läuft das häufig auf irgendwie einen Vergleich raus, vielleicht lässt es auch zu einem Urteil kommen, dann bist du komplett abhängig von dem, wie der Richter das sieht, dann kannst du verlieren. Wenn du keinen Vertrag hast, kannst du auch verlieren. Entscheidend ist, du musst dir immer überlegen, die Leute, wenn ich jetzt mal so reflektiere, wer mich in den letzten Jahren immer mal so über den Leisten gezogen hat, wer irgendwie sich finanzielle Vorteile temporär verschafft hat, denen geht es heute alles schlechter als mir. Weil Leute, die so eine Lebensphilosophie verfolgen, kommen nie auf den grünen Zweig. Die hangeln sich immer nur von einer Krise zur anderen. Die schaffen es eventuell aus der einen oder anderen Krise nochmal irgendwie rauszukommen, aber haben kurze Zeit später wieder eine neue Krise. Weil die sind ja so illoyal, weil die nicht mit Geld umgehen können. Die haben verkäuferisch nichts drauf, die haben unternehmerisch nichts drauf. Die leben immer so ein bisschen von der Hand in den Mund. Die leben auch davon, dass ihnen irgendjemand irgendwelche Aufträge zuschustert. Da müssen sie sich dann so dran klammern, dass sie im Vorfeld wie so eine Schlange, die auf so einen Hasen guckt, der vielleicht viel zu groß ist, erstmal zupacken, weil sie sagen, besser als nichts zu haben. Dann verschlucken sie sich da dran, stellen fest, wir haben uns hier übernommen und dann versuchen sie irgendwie noch davon zu kommen. Und letztlich akzeptieren sie auch, dass das dann dazu führt, dass vielleicht derjenige, der den Auftrag angebahnt hat, dabei ja leer ausgeht oder geprellt wird. Das ist denen alles egal. Und wenn ich jetzt mal reflektiere, wie viele Geschäfte ich in den ganzen Jahren, seit jetzt bin ich 45, die ich gemacht habe, seit ich 18 bin, da bin ich immer mal wieder betrogen worden. Vielleicht nur einfach noch, weil es eine eigentlich ganz amüsante Geschichte ist, noch mal so ein Beispiel, weil sowas kann man sich ja nicht ausdenken. Ich hatte irgendwann mal den Anruf von einem Gutachter, der war angeblich einer der besten Gutachter Deutschlands für eine spezielle Versicherung im Einsatz und machte so Autogutachten. Der hatte mich mal eingeladen, ihm ein Angebot zu machen für so eine Computeranlage. Und dann hat er mich auch bestellt und dann habe ich mich mit dem getroffen in einem Jaguar Autohaus, wo mitten im Autohaus so ein Glaskasten war. Der Glaskasten war komplett leer und er hat gesagt, das hier soll mein neues Büro werden. Und ich bin da auf Sie aufmerksam geworden, ich würde es gerne mit Ihnen umsetzen. Vielleicht können Sie mir da eine komplette Konzeption machen für eine IT-Anlage. Dann habe ich ihm eine Konzeption gemacht und dann hat er die auch bestellt, also die Anlage. Dann hat er mich gefragt, ob ich noch jemanden kenne, der Möbel liefert. Und ich hatte damals einen Kunden, der war in der Möbelindustrie, da habe ich gesagt, hey, hier, ich habe da jemanden kennengelernt, der braucht dafür sein Büro Möbel. Und dann hat er mich gefragt, kennst du auch einen, der da auch noch einen Kopierer liefert? Und dann habe ich einen anderen Typen angerufen, mit dem ich viele so Kopiererprojekte zusammen gemacht habe. Er sagt, Kalle, fahr da mal hin, der braucht einen Kopierer. Und dann hat der auch einen Kopierer da verkauft. Und dann habe ich da noch irgendjemand anders gehabt, wo er noch einen Kontakt brauchte. Daran erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Und dann war es am Ende so, dass ich dann irgendwann alles geliefert habe und habe das da alles aufgebaut. Die Möbel waren da, der Kopierer war da, ich habe alles in Betrieb genommen. Ja, und dann habe ich irgendwann meine Rechnung geschickt. Und dann kam aber irgendwie kein Geld. Und dann habe ich gedacht, ja, schickst mal eine Mahnung, kam kein Geld. Und dann bin ich da irgendwann einfach nochmal hingefahren, weil ich konnte ihn auch telefonisch nicht mehr erreichen. Und ich gehe in dieses Autohaus rein und gucke dann in Richtung Glaskasten und denke so, wo sind die ganzen Möbel? Wo ist der ganze andere Kram? Und dann frage ich da den einen Typen, ich sage, hören Sie mal, wo ist denn der Herr so und so? Und dann sagt er, ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Der hat mich um die Miete geprellt. Das heißt, der war also tatsächlich über Nacht und Nebel mit dem kompletten Büro einfach verschwunden und hatte uns alle geprellt. Der Möbelmann hat nie Geld bekommen, der Kopierermann hat nie Geld bekommen, das Autohaus hat nie Geld bekommen, ich habe nie Geld bekommen und am Ende sind wir im Endeffekt alle geprellt worden. Ich habe das Ganze dann so ein bisschen weiter verfolgt, habe dann irgendwann auch mit so einem Polizisten gesprochen, weil ich Anzeige wegen Betrug stellen wollte und habe dann in dem Zusammenhang mit so einem Polizisten telefonisch auch ein sehr cooles Gespräch geführt, weil der darf mir ja nichts sagen. Aber irgendwie hatte ich einen guten Draht mit dem. Und dann sagte der mir so, Herr Semmelroth, Sie können gerne vorbeikommen und das Thema mit mir nochmal privat, also hier persönlich besprechen. Aber ich würde Sie bitten, das nicht zu tun. Wenn jetzt hier jeder vorbeikommt, von dem ich hier irgendwelche Post habe, habe ich mindestens 263 Leute, mit denen ich dieses Gespräch führen muss. Woraufhin ich dann sehr schnell geschaltet habe und habe gesagt, Sie wollen mir also sagen, Sie haben alleine 263 Anzeigen wegen Betruges vorliegen im Hinblick auf diese Person? Da hat er gesagt, Herr Semmelroth, das habe ich so nicht formuliert, aber ich möchte Ihnen auch an der Stelle jetzt nicht widersprechen, womit für mich alles beantwortet war. Aber ich habe dann gleichzeitig überlegt, dass sich ja vielleicht einfach nur jeder Dritte oder Vierte überhaupt bei der Polizei meldet. Das heißt, das muss ja ein Betrüger im großen Stil gewesen sein. Und da war es halt einfach so, da sind wir dem alle auf den Leim gegangen. Ich hatte da Verträge, ich hatte Formulare und all so ein Zeug. Das hat aber alles nichts gebracht. Wir haben den nachher gefunden, wir haben den verklagt, dann ist er auch irgendwie eingefahren, aber letztlich hat keiner sein Geld zurückgekriegt und als ich dann mal irgendwann zwischendurch wissen wollte, ob er inzwischen mal wieder frei ist, um dann nochmal weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dann hieß es, wir dürfen Ihnen keine Auskunft darüber geben, wer bei uns noch einsässig ist und wer wieder frei ist, aus Gründen des Datenschutzes und da dachte ich, ach typisch Deutschland, da werden wieder die falschen Leute geschützt. Aber jetzt ist halt einfach so, ich will dir sagen, du kannst dich ohnehin nicht gegen diesen ganzen Betrug schützen. Wenn du viele Geschäfte machst, wird immer einer dabei sein, der hinterher dich prellt. Du musst einfach genug Geld verdienen, um das zu kompensieren. Dann ist Cash wie immer die beste Versicherung. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf dein Wort verlassen kann. Und deshalb, wenn du jemandem eine Zusage machst, halt die ein. Wenn du merkst, dass du es dir nicht leisten kannst, dann geh aktiv auf die Leute zu. Wenn du irgendwie einen finanziellen Rückschlag erlitten hast, sprich deine Lieferanten, deine Geschäftspartner, deine Freunde an und sag, hör mal, ich wollte mich mal kurz melden, ich habe Schwierigkeiten. Warte nicht, bis Fristen abgelaufen sind und hoffe dann einfach, dass es keiner merkt und du zusätzliche Zeit gewinnst. Versuch nicht, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Versuch nicht, irgendwie die Sache schön zu reden. Nimm mal einfach deinen Mut zusammen, ruf die Leute an und sage, ich habe dumme Entscheidungen getroffen. Ich habe Fehler gemacht. Ich stehe momentan mit einem finanziellen Engpass da. Ich habe Zusagen gemacht, die ich nicht aufrechterhalten kann. Und ich brauche einfach hier nochmal Hilfe. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die dich aktiv über finanzielle Engpässe informieren, Leute, die dir bestenfalls sogar vor der Bestellung sagen, hör zu, ich werde das nicht direkt bezahlen können, weil ich warte noch auf Zahlungseingang von dem einen oder anderen Kunden oder irgendwelche anderen plausiblen Gründe schildern. Die beweisen zwar auf der einen Seite alle, dass sie unternehmerisch nicht so richtig erfolgreich sind, weil tatsächlich ist das ja für viele die Regel, dass man eine Rechnung erst zahlen kann, wenn man selber Geld vom Kunden bekommen hat, weil man gar keine Reserven hat, weil man immer so an der Nulllinie rumdümpelt. Aber gleichzeitig ist es so, Leute, die das offen im Vorfeld ansprechen und ganz klar kommunizieren, werden normalerweise immer die sein, die nach hinten raus auch bezahlen. Wo du ganz vorsichtig sein musst, ist, wenn dir jemand sowas sagt wie, ah, wissen Sie was, ja, Geld spielt keine Rolle, bauen Sie mal ruhig die größere Lösung. Die haben vielleicht eine hohe Tendenz, dich über den Leisten zu ziehen, weil, wenn du kein Geld hast, spielt Geld auch keine Rolle. Es spielt ja keine Rolle, ob du einfach mehr Schulden hast. Du musst es ja mal so sehen. Leute, die viel Geld haben, für die spielt Geld immer eine Rolle. Die haben viel, weil die immer gut drauf aufgepasst haben. Die kaufen auch mal was Teureres, die geben auch mal mehr aus, die sind auch mal bereit, ein Zugeständnis zu machen, aber die tun nicht einfach so, als wenn Geld keine Rolle spielt. Das heißt, gerade auch so in so einer verkäuferischen Situation, wenn jemand dir suggeriert, er wäre gut betucht, er hätte viel Geld verfügbar, ihm ging es wirtschaftlich sehr gut und so weiter, würde ich einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kenne ein paar Menschen, die haben richtig viel Geld. Die haben richtig viel Geld, die haben teilweise ein dreistelliges Millionenvermögen und wenn du die was fragst, dann kennen die immer auch eine Möglichkeit, ein Schnäppchen zu machen. Die freuen sich auch über ein Geschenk, wenn sie irgendwo eingeladen werden zum Abendessen, obwohl die locker bezahlen könnten. Aber einfach nur, weil die Wertigkeit von Geld kennen, deshalb haben die so viel davon. Hast du aber Leute, die immer alles aus dem Fenster schmeißen oder nur in Statussymbole investieren, dann ist das aus meiner Sicht wie so ein Schutzschild. Die haben nichts, die können sich nichts leisten, die müssen vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind. Deshalb versuchen sie sich hinter einem geleasten Auto, einer teuren Uhr und einem gewissen Outfit zu verstecken, um damit im Prinzip einfach eine gewisse Attraktivität auszulösen, die ihnen schnelles Geld erlaubt, um irgendwie diesen Lebensstandard, den sie eigentlich noch gar nicht finanzieren können, irgendwann finanzieren können zu, ja, können. Das heißt, meine Erfahrung ist einfach, ich kenne Leute, die kaufen einfach teilweise Klamotten irgendwo im Restpostenhandel. Und die, also ich denke jetzt an eine Person, die hat bestimmt 30 Millionen Euro. Und der feiert sich immer, wenn er mit mir da sitzt, sagt, schau mal, ich habe hier wieder so einen Pullover, der hat hier keine 19 Euro gekostet. Der sieht genauso aus wie ein Pullover für 129 Euro. Der war einfach nur anderweitig gerade am Markt, ist vielleicht nicht mehr die Trendfarbe, ist vielleicht nicht mehr in der Saison. Wir haben alle schon mal solche Schnäppchen irgendwo gemacht. Hey, du kannst in der Türkei für 10 Euro einen Pullover kaufen. Aus meiner Sicht ist der qualitativ nicht schlechter, als wenn du hier irgendwo in der Stadt für 99 Euro einen Pullover kaufst. Weil es einfach ja im Endeffekt die gleiche Wolle ist, die ist einfach nur anders gelabelt und nur weil da Türkei draufsteht und du die in der Türkei gekauft hast, fühlt der ein oder andere, dass das irgendwie nicht cool ist, damit rumzulaufen, aber letztlich ist die Qualität nicht schlechter. Und das ist aber so die Sache, die wirst du immer wieder erleben. Leute, die einfach so tun, Geld spielt keine Rolle, die so einen aufwendigen Lebensstil haben, die andere Leute damit versuchen zu beeindrucken, was sie alle haben, was sie alle machen können, was sie sich alles leisten können, die haben meistens gar nichts. Und deshalb sei da einfach vorsichtig und gleichzeitig, wenn du die richtig coolen Leute kennenlernst, sei einfach immer authentisch, ehrlich, steh zu deinem Wort und das fängt schon damit an, dass du einfach pünktlich bist. Die meisten Menschen machen Kompromisse bei Details, aber wenn die Kleinigkeiten schon nicht eingehalten werden, fehlt dem einen oder anderen das Vertrauen, dass das große Ganze auch eintreten wird, weil es einfach Unstimmigkeiten auslöst. Wenn du mit mir einen Termin machst, bin ich pünktlich, wahrscheinlich sogar deutlich überpünktlich. Wenn ich mit dir irgendwie eine Vereinbarung treffe, du kriegst von mir irgendwie Geld oder ich würde was beauftragen, dann reicht das, wenn ich dir das einmal zugesagt habe. Ich spiele keine Spielchen, ich fange auch nicht hinten an rumzuverhandeln. Als ich mein Haus gebaut habe, hatte ich jede Menge Handwerker, mit denen ich null Probleme hatte, weil ich die auch nicht verarscht habe. Ich habe denen gesagt, pass auf, was kostet das, alles klar, beispielsweise der Fliesenleger. Der Fliesenleger wollte mir irgendwie Fliesen da unten in meinem Wohnzimmer verlegen und dann im Rest des Hauses, weil ich viele Räume habe, die gefliest sind. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, schick mir meine Rechnung vorab von 50% von der Summe, die du mir eben genannt hast. Dann lass die Fliesen gleich hier unten in meine Doppelgarage liefern. Dann brauchst du morgens nur rauszugehen, kannst die Fliesen ins Haus schleppen und direkt anfangen. Musst du die nicht jeden Tag mit dem Auto hin und her fahren. Und dann hast du auch schon mal Geld. Und dann guckte der mich an und sagte, Philipp, so macht das keiner meiner Kunden. Ja, ich sage, pass auf, du kriegst auch am Schluss von mir nicht mehr Geld. Du kannst mir nicht hinterher erzählen, es wäre mehr Arbeit gewesen, weil du hast jetzt alles angeguckt und ich werde mich hier nicht einmischen. Das heißt, du kriegst nicht nachher mehr, aber du kriegst halt auch nicht weniger. Und da ich keine Absicht habe, dich zu verarschen, werde ich dir auch jetzt einfach schon mal 50% vorab zahlen, denn du musst ja die Ware beim Lieferanten auch irgendwie bezahlen. Der wird dir die auch nicht auf Kulanz einfach erstmal zur Verfügung stellen. Ich möchte einfach, dass du fair behandelt wirst und dann machst du auch gute Arbeit. Dann bist du auch immer motiviert und gehst auch bitte auch immer ans Telefon, wenn ich dich anrufe. Kannst die anderen Leute warten lassen, die dir alle wieder erklären, warum heute nicht der Zahltag ist. So, und das ist eben so meine Lebensphilosophie und ich möchte, dass es deine wird. Das ist eigentlich die Kernbotschaft hier, weil wir haben alle mal den Punkt, dass wir auch mal was vergessen haben. Aber wenn du immer was vergisst, dann wird dir das irgendwann einfach keiner mehr glauben, dass du es vergessen hast. Ich habe so eine Angst, was zu vergessen, dass ich, wenn ich jemandem ein Zugeständnis mache, dass ich mir meistens das versuche, direkt aufzuschreiben, aber auch das funktioniert nicht. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern, auch mit denen, die jetzt hier seit über 10 Jahren für mich arbeiten, irgendwie essen gehe und irgendeiner, weiß ich nicht, streckt was vor, kauft ein Eis für uns, weil man nicht mit Karte zahlen kann, ich nie Bargeld dabei habe, legt das vor, dann sage ich, hör zu, erinnere mich bitte dran, dass du das Geld zurückkriegst, weil es kann sein, dass ich das vergesse, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich das nicht extra mache. Ich versuche mich nicht da geschickt rauszureden und irgendwie hoffe, dass das keiner merkt und ich feiere mich dann, was ich für ein brillanter Kopf bin, was ja der ein oder andere, der solche Spielchen spielt, durchaus tut. Der denkt, keiner checkt das, aber alle checken das. Das fängt doch schon an, ich bin jetzt nicht Raucher, aber jeder kennt das doch. Du bist Raucher, aber da gibt es diesen einen Typen, der hat nie Zigaretten. Der kommt immer gerade zu dir, wenn du eine raussagst, hast du mal eine Kippe. Und der denkt, der wäre so schlau, dass er einfach immer rauchen kann, ohne sich eigene Zigaretten kaufen zu müssen. Aber mit solchen Leuten kann man keinen Krieg gewinnen. Mit solchen Leuten will niemand zusammenarbeiten. Mit solchen Leuten will keiner Kontakt halten. Deshalb sei lieber mal ein bisschen großzügiger. Geh gerne auch mal in Vorleistung. Das ist das Gleiche, wenn du mit Leuten essen gehst. Zahl doch einfach mal für deren Rechnung. Wenn wir beide essen gehen und du sagst am Schluss, getrennt zahlen, gehen wir nie wieder zusammen essen. Wenn du schon Angst hast, dass du 30, 40 Euro zu viel bezahlst, dann ist da für eine langfristige Partnerschaft keine Basis. Und das ist eben entscheidend. Ich glaube, du musst einfach viel auf diese kleinen Zeichen achten. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und eben auch gucken, dass du dir da keine kleinen lächerlichen Vorteile erschleichst. Gleichzeitig kannst du offen ansprechen, hey, erinnert mich bitte daran. Und ich glaube, das größte Kompliment in dem Zusammenhang ist einfach, wenn du irgendwann merkst, deine Mitarbeiter haben das wirklich verstanden. Mich hat das so stolz gemacht, als irgendwann, ich stehe im Büro hinter einer Kollegin von mir, die hatte irgendeinen Lieferanten am Telefon und ich höre ja nur, was sie sagt, ich habe ja die andere Seite nicht gehört und dann sagt die so einen ähnlichen Satz, den genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wie, nein, das kann nicht sein. Wenn sie hier eine Rechnung hingeschickt haben, wäre die bezahlt worden oder wir hätten sie angerufen. Keiner hat die ignoriert, keiner hat die hier liegen lassen, deshalb gehen Sie mal davon aus, die ist einfach hier nicht angekommen. Schicken Sie mir die gerade, ich kümmere mich drum, das Geld ist gleich bei Ihnen. Das ist das, was ich glaube, was wirklich erreicht werden muss, dass alle wissen, der da spielt keine Spielchen. Der hat die nicht einfach weggeschmissen, der spielt hier nicht auf Zeit und das darf man nicht verspielen. Reputation kann man nur einmal kaputt machen. Deshalb achte darauf, dass die Leute genau wissen, wofür du stehst. Es ist auch nicht schlimm, wenn manche Leute dich deshalb doof finden. Aber wenn alle genau wissen, wie du bist und alle das gleiche Bild von dir haben, finden dich auch die Leute schneller, die genau deshalb gerne mit dir zusammenarbeiten wollen. In diesem Sinne, trau dich, dich stärker zu positionieren, ein klareres Profil nach außen zu signalisieren und achte darauf, dass du dich nicht lächerlich machst, weil du irgendwann mal Kompromisse machst, die einfach nicht sein sollten. Ehrlichkeit bringt dich immer ans Ziel. Sag einfach, wenn du einen Fehler gemacht hast. Sag einfach, wenn du was kaputt gemacht hast. Sag einfach, wenn du was vergessen hast. Guck, dass es nicht so oft passiert. Und zeig den Leuten, dass es keine Strategie war, sondern dass es einfach vielleicht passiert ist, wie es immer mal passieren kann. Und dann wird man das auch nicht gegen dich verwenden. In diesem Sinne, I'm a man of my word. Und du solltest auch ein Mann und Frau deines Wortes sein. Bis bald.